Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Heute hören Sie das Wetter von vor 50 Jahren. Ein freundlicher Sonnenwolkenmix, im weiteren Verlauf Starkregen und Hitze möglich. Viel Vergnügen.
Ich war im Vorgarten damals und half meinem Vater die Hecken schneiden, als meine Freunde in einem psychedelisch bemalten VW-Bus vorbeifuhren und wissen wollten, ob ich fürs Wochenende nach Woodstock mitkommen wolle. Papa sagte, ich solle ruhig hingehen, wenn ich wollte. Meine Antwort war, nö, das ist schon okay. Ich glaube nicht, dass das da so gut sein wird.
Was für ein 3-Tage-Trip, Alter. Was für ein Trip.
Ich war enttäuscht, dass der Film keine Lichtshow hatte. Das war so ziemlich das Einzige, was wir oben auf dem Hügel sehen konnten, wo die Trailer standen. Das war eine tolle Zeit. Sly war das Beste. Creedence war gut, aber ihre Songs waren zu kurz. Wir gingen nach etwa 2 Songs von Jefferson Airplane. Wir waren einfach zu müde. Und das Auto war etwa 1 Meile entfernt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Musik ich verpasst habe. Wir entschieden, dass wir nach einem ganzen Tag und einer ganzen Nacht zu müde waren. Und als wir zum Ausgang gingen, konnte ich einen Kerl singen hören. Das war Joe Cockers erster amerikanischer Auftritt.
New York Times, 18. August 1969. Die Träume von Marihuana und Rockmusik, die 300.000 Fans und Hippies in die Catskills lockten, waren kaum vernünftiger als der Impuls, welcher Lemminge dazu treibt, in den Abgrund zu marschieren. Sie endeten in einem Albtraum von Schlamm und Stagnation, der Sullivan County ein ganzes Wochenende lang lahmlegte. Welche Art von Kultur kann so ein Chaos hervorrufen, ein jugendlicher Tod und mindestens 3 weitere mit einer Überdosis im Krankenhaus. Ein weiterer Toter infolge eines Unglücks, als er auf offenem Feld schlief. Die Autobahnen auf 30 Kilometer völlig unpassierbar, nicht nur für die verrückten Jugendlichen, sondern auch für die Anwohner und einfache Reisende. Auf jeden Fall müssen Eltern, Lehrer, ja, alle Erwachsenen, die die Gesellschaft mittragen, gegen welche diese jungen Leute so fieberhaft rebellieren, einen Teil der Verantwortung für diese empörenden Vorkommnisse tragen. Es ist kaum zu glauben. Zuverlässige Zeugen berichten, dass Pot, Acid und andere illegale Drogen frei ausgetauscht und konsumiert werden konnten. Die Sponsoren der Veranstaltung, die sich anscheinend nicht im geringsten um die daraus resultierenden Turbulenzen scherten, sollten für ihr Missmanagement zur Rechenschaft gezogen werden. Der Versuch, mehrere hunderttausend Menschen auf einem 250 Hektar großen Farmgelände zusammenzupferchen, mit nur wenigen hastig installierten sanitären Einrichtungen, ist völlig verantwortungslos. Ein Missverständnis zwischen den Veranstaltern und dem New York City Police Department verkomplizierte die Angelegenheit weiter. Die Organisatoren hatten damit gerechnet, dass sie auf die Unterstützung von mehreren hundert dienstfreien Polizeibeamten als Ordnungspersonal zählen könnten. Anscheinend hatte ein leitender Polizeibeamter sie in der Hoffnung bestärkt, einige dieser Polizisten anwerben zu können. Als Police Commissioner Howard R. Leary davon erfuhr, verbot er seinen Beamten unverzüglich und unmissverständlich, sich darauf einzulassen, da es sich hierbei um einen Verstoß gegen die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit handle. Ein solcher Vorschlag sollte niemals von jemandem unterbreitet werden, der mit den Vorschriften vertraut ist. Wie immer gab es aber auch Lichtblicke im allgemein düsteren Bild. Einer davon war die aufrichtige Freundlichkeit der Einwohner von Monticello und anderer überrannter Gemeinden, die Wasser kochten und tausende von Sandwiches für die hungrigen, durstigen Horden von Jugendlichen machten. Ein anderer war die Hilfe der eingeflogenen Ärzte und Krankenschwestern. Und auf keinen Fall an letzter Stelle zu nennen ist die Tatsache, dass sich der Großteil der friekig aussehenden Eindringlinge erstaunlich gut benahm, in Anbetracht der Enttäuschungen und Unannehmlichkeiten, denen sie ausgesetzt waren. Sie bewiesen, dass unter ihrem exotischen Äußeren wirklich etwas Gutes steckt, vorausgesetzt, es kann zu einem besseren Zweck hervorgelockt werden als zum Konsum von LSD.
Yeah.
Ich bin ein paar Monate vor 19 geworden und hatte gerade die Highschool abgeschlossen. Wir hingen im Nordosten Philadelphias herum und einer der Jungs sagte, hey, lass uns zum Rockfestival New York gehen. Also quetschten wir uns in zwei Autos. Wir hatten nichts wirklich im Voraus geplant, gingen einfach zum Laden und kauften ein paar Lebensmittel. Ich glaube, wir waren zu 8 oder zu 10 und fuhren am frühen Freitagabend los. Es sollte eigentlich nur ein paar Stunden dauern, aber wir blieben im berühmten Verkehrsstau stecken. Die ganze Nacht ging es im Schneckentempo. Wir schlugen unser Zelt zwischen unseren Autos auf und wenn der Verkehr sich bewegte, hoben wir einfach das Zelt auf und trugen es weiter und stellten es hin, bis sich der Verkehr wieder bewegte. Wir sind erst gegen 9 am Samstagmorgen dort angekommen. Es war eine tolle Zeit. Nicht ein einziger registrierter Gewaltakt. Ein paar Todesfälle durch Überdosis, ein paar Geburten. Eine ganze Menge Pott und anderes Zeug. Die Musik war großartig. Aber wir konnten nicht in die Nähe der Bühne kommen, weil die Leute in dichten Gruppen zusammenstanden und den vorderen Bereich nicht verließen. Ein Schlammloch, 15 cm tief wegen des ganzen Regens Freitagnacht, aber im Rückblick stehen Frieden, Liebe und Freude für mich und viele andere immer noch im Mittelpunkt. Es fühlte sich gut an, ein Teil davon zu sein. Im Rückblick bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Meine älteste Tochter ging zum Festival 1995 und hatte auch einen Riesenspaß.
Ich war bei Woodstock 69. Es war die beste Zeit für mich. Ich habe ein kleines Mädchen. Ich habe selber die Wehen eingeleitet, nur damit ich mein Baby am schönsten Ort der Welt bekommen konnte. Das war der Moment, in dem ich selbst sein konnte und jeder jeden liebte. Die Wehen begannen, als Shananana auf der Bühne war und als Jimmy auf die Bühne kam, war ich fast so weit. Und dann war mein kleines Mädchen geboren. Ich habe sie Isabella Jo genannt. Ich habe mir oft gewünscht, dass ich diese 3 Tage zurückhaben könnte. Ich war da. Ich würde es 1000-mal wieder tun.
Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass die gleichen Leute, die über freie Liebe reden und in Woodstock stoned waren, diese Schwachsinnigen sind, die jetzt als verkalkte, alte Doktoren mit einem Mercedes-Benz oder BMW herumfahren und als aufgedonnerte, goldkettenbehängte Hausfrauen mit einem Lexus-SUV? Die gleiche Generation, die fast jeden Scheiß der internationalen Konzerne ausgebrütet hat? Weswegen ich zu Beginn eines jeden Semesters von der Universität genehmigte Werbevorträge ertragen muss? Anscheinend haben sie hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo sie heute sind. Das merke ich immer wieder, wenn ich ohne Hemd und ohne Krawatte nach draußen gehe. Ich schätze, für die ist alles bestens, bis sie im Krankenhaus landen. Wo ich dann auf den Toiletten für ein Mini-Gehalt ihre dreckige Scheiße wegputze. Ich denke, das Gras hat irgendwie was mit ihrem Gehirn gemacht oder vielleicht haben sie zu lange Janis Joplin gehört. Ich schätze, das hat sie auf den Mercedes gebracht.
Wenn es einen Himmel gibt, wird dort für immer 1969 sein. Aber mit Laptops, Handys, iPods und so weiter.
Black queen. truck, they got guns, and yes, they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good. And the Eagles wanna test the brother's manhood. So they came to test speech, cause of my heritage. And the loud, bright colors that I wear. I was a target, cause I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brother's dissonant. Well, I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. Why, Lord, your brothers have to drill me? Cause if I stop to hit this man, they'll have to kill me. Take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad about it. It took three or four cops to pull me off of him. But that's the story, y'all, of a black man acting like a nigga. He can stomp by an African.
You see?
New York Times, 18. August 1969. Im purpurfarbenen Scheinwerferlicht stieg in dichten Schwaden süßer Rauch von dem Hang auf, wo Massen junger Menschen, Durchschnittsalter etwa 20 Jahre, im mitternächtlichen Dunkel sitzend oder hingefläzt der Rockmusik lauschten. Der Rauch stammte nicht von Lagerfeuern. In der letzten Nacht wurde so viel Gras geraucht, dass man beim Atmen stoned werden konnte, sagte ein 19-jähriger Student der Denison University in Ohio. Es war so, dass du nicht einmal mehr an irgendetwas ziehen wolltest. In der Umgangssprache der Drogenszene und der Woodstock Music and Art Fair stand an diesem Wochenende im Mittelpunkt dieser Szene im Nordosten, ist Gras Marihuana und stoned werden, wenn man davon high wird. Wie viele Leute rauchen Gras? Stichprobenweise wurden Dutzende von Jugendlichen befragt. Die fast einstimmige Antwort lautete 99%. Viele Menschen, die nicht in der Drogenszene, wie die jungen Leute sagen, sind, finden es unglaublich, dass Marihuana trotz der Tatsache, dass sein Verkauf oder Besitz illegal ist, so allgegenwärtig sein konnte. Zu Zehntausenden rauchten Jugendliche Marihuana in Joints, das sind handgerollte Marihuana-Zigaretten, in Wasserpfeifen, Messingpfeifen, Hookers oder verzierten Indianerpfeifen. Sie rauchten ganz offen und fürchteten nicht, hops genommen zu werden. Zumindest nicht innerhalb der Grenzen der 250 Hektar großen Farm, wo die Veranstaltung stattfand. Beamte der Landespolizei gaben jedoch an, sie hätten hier mindestens 80 Personen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen, darunter etwa ein Dutzend auf dem Festivalgelände, die wegen Verkaufs angeklagt wurden. Ein Polizist erklärte die wenigen Verhaftungen auf dem Festivalgelände damit, dass es nicht genug Gefängnisse im Landkreis gäbe, um diejenigen festzuhalten, die gegen das Gesetz verstoßen. Hier wurde aber nicht nur Gras konsumiert. Es gab auch, zum Unglück von Dutzenden von Jugendlichen und für mindestens einen tödlich, LSD. Im Volksmund wegen seines chemischen Namens Lysergsäure-Diethylamid Acid genannt. Amphetamine wie Dexadrin, im Volksmund Speed, und verschiedene andere Medikamente, die eingeworfen oder durchgezogen oder reingepfiffen oder geschnupft oder geschluckt werden. Für die meisten Menschen, die mit der Drogenszene nicht vertraut sind, zu denen auch die meisten auf der anderen Seite des Generationengrabens gehören, war das, was hier vor sich ging, im besten Fall einfach unverständlich und im schlimmsten Fall ein eklatanter Verstoß gegen Recht und Moral. Hier in der Menge gab es aber nur wenige Menschen, die dem zugestimmt hätten, auch wenn sich manche besorgt zeigten und zum Teil auch voller Verachtung für die Freaks, die fast jede Chemikalie in ihren Mund, ihre Lunge oder ihre Venen steckten. Eine Reihe von Jugendlichen hier sagte, dass die sogenannten weichen Drogen wie Marihuana, einige mildere Formen von Haschisch und starke Drogen wie Mescalin hauptsächlich genommen wurden, weil sie eine Euphorie hervorrufen, was es möglich macht, zur Musik zu grooven. Dies bedeutet, dass die elektronisch verstärkten Schwingungen nahezu unter Ausschluss anderer Fremdgeräusche zu hören sind. Es ist eine Art intensive Konzentration, so viele der Marihuana-Konsumenten, die zum Festival gekommen sind. Wenn der stoned Zuhörer zur Musik groovt, passiert, wie es ein 22-jähriger Mathematikstudent vom Boston College ausdrückt, dies. Sie können jeden Klang hören, jedes Klicken des Gitarrenplektrons, wenn Sie eine wirklich harte Gruppe haben, grob übersetzt ist dies eine Gruppe, die harte Bassnoten und komplexe Percussion-Rhythmen verwendet, können Sie fühlen, wie die Musik Sie tatsächlich trifft. Die meiste Rockmusik wird heutzutage von stoneden Leuten für stonede Leute gespielt. We'll be right back.
Ich war in Woodstock in meinem früheren Leben. Ich war ein großer Rothaariger mit Sommersprossen. Ich liebte Janis Joplin und Jefferson Airplane. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich glaube, mein früheres Leben hat mit einer Überdosis geendet.
Hippie, Charlie und ich schlenderten über den Campus der Northern Arizona University. Es war Freitag, der 15. August 1969. Sein bester Freund fuhr mit einer Wagenladung Studenten in einem alten 1957er Chevy quer durchs Land, um dieses riesige Konzert in New York zu sehen. Das Auto war schon voll, also haben wir abgelehnt. Wir waren nämlich gerade erst von Haight-Ashbury und San Diego in Kalifornien zurückgekommen. In Los Angeles hatten wir eine Panne gehabt und waren per Anhalter nach Hause gefahren, hatten also keine Lust, schon wieder in einem vollgestopften alten Auto durch die Gegend zu fahren. Nachdem sie weg waren, schlugen wir ein Zelt auf der Seite des Mars Hills in der Nähe der Universität auf und verbrachten das Wochenende dort. Es regnete an diesem Wochenende in Arizona, also blieben wir unter dem Zeltdach aus Leinwand, um uns von unserer langen Heimreise auszuruhen. Als die Sonne herauskam, legten wir uns an den Hang und fanden unsere Liebe und Freude füreinander und für unsere Jugend und unseren liebenden Gott. Wir haben unsere kleine Laura am Sonntag, den 17. August 1969, nach einem heftigen Regen bei strahlendem Sonnenschein gezeugt und dazu Joplin gehört. Wenn ich heute meine Tochter sehe, denke ich daran, was passiert wäre und wie unser Leben verlaufen wäre, wenn wir uns auf die Rückbank dieses alten Chevy gedrückt hätten und dort gewesen wären, um uns von Jimmy und Janis zu verabschieden.
Am Tag von Woodstock absolvierte ich in sengender Hitze mein letztes Army-Kampfgrundtraining in Fort Jackson, ohne zu wissen, was vor mir liegen würde. Wäre es Vietnam, wie für so viele andere aus meiner Kompanie? Ich frage mich, wie all diese jungen Hippies um die Einberufung herumgekommen sind, um unserem großartigen Land zu dienen. Vielleicht war ich als junger Mann nicht begeistert davon, nach Vietnam geschickt zu werden, aber es war meine Pflicht. Und ich verpflichtete mich für 6 Jahre. Ich war nicht anders als sie, aber ich habe meinem Land ehrenvoll gedient. Während diese Hippies Sex hatten, Bier tranken und Pott rauchten und im Schlamm Acid einwarfen, kämpften wir in den Reisfeldern von Vietnam für deren Freiheit, genau das tun zu können. Das sind meine Gedanken zu Woodstock.
Hey Leute, ich bin in einer Band und wir sind alle voll 60er. Unser Sound ist wie der von Grateful Dead 1968, echt psychedelisch, du weißt schon. Aber das eigentliche Ding ist es, so zu sein, wie die Leute zu sein, die wir mögen. Wir spielen nicht ihre Songs, aber wir spielen so wie sie. Das tun wir und glaubt mir, es funktioniert. Wir spielen hier kleine Gigs und die Leute sagen zu uns, ihr Hippies klingt wie Grateful Dead. Ihr solltet das ganze San Francisco-Ding neu starten. In ein paar Jahren fahren wir hin und sehen uns dann dort.
Damals, als ich 39 Jahre alt war, ging ich nach Woodstock. Unnötig zu sagen, dass ich es gehasst habe. Aber Shanana war großartig. Ein Freund des Cousins meines Freundes sagte, dass Elvis 46 Songs bei Woodstock aufführen würde. Aber Elvis war nicht mal da. Ich kämpfte 4 Tage mit all den ranzig riechenden, koksschnupfenden, zurückgebliebenen Hippies. Für nichts. Ich hoffe, die verfickten Hippies ficken sich selber.
War hier irgendwer als Groupie in Woodstock? Ich, ja. Ich habe den Schlagzeuger von Santana gevögelt. Erzählt eure Geschichten. I was born by the river in a little tent. Like the river I've been running, running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a change gonna come.
Sommer 69 war ich gerade 6 Monate aus dem 6-jährigen Dienst beim US Marine Corps raus, 3 Einsätze in Vietnam inklusive. Offensichtlich nicht einer der typischen Hippies, für die ich damals zugegebenermaßen eine tiefe Verachtung empfand. Das Gefühl hat wohl auf Gegenseitigkeit beruht. Ich war noch nie an irgendwelchen Drogen interessiert, nicht mal im Dschungel, wo sie für jeden, der wollte, zu haben waren. Ich sah nie eine Notwendigkeit, mein Urteilsvermögen zu vernebeln. Ich war damals 24 Jahre alt und musikalisch interessierte ich mich mehr für die 50er als für alles andere. Ich dachte immer, die Beatles wären sehr talentiert, besonders mit ihren Fähigkeiten beim Songwriting und mit ihren Harmonien, aber da ich selbst Gitarre gespielt habe, war ich entschlossen, Jimmy spielen zu sehen und ich war nicht enttäuscht. Ich war damals eine muskelbepackte, 120 Kilo schwere Kampfmaschine, hatte etliche Tattoos und fuhr mit 6 Biker-Kollegen zusammen hin, ebenfalls Vietnam-Veteran, ziemlich fiesen, großen, durchtrainierten Jungs. Meine Haare waren auch schon wieder über die Ohren gewachsen, also passte ich ziemlich gut in die Menge. Ich hatte kein Ticket, ich dachte, wir würden uns irgendwie reindrängen, kam am ersten Tag mit unseren Bikes gerade mal bis auf 10 Meilen an die Bühne ran und dann standen wir vor der Entscheidung, unsere Maschinen stehen zu lassen und zu Fuß weiterzugehen oder da zu sitzen und nichts zu tun oder uns umzudrehen und zu gehen. 2 von den Jungs sagten, dass sie sich für einen Fußmarsch nicht fit genug fühlen würden. Eine ziemlich schlechte Ausrede für Typen, die gerade noch bei 100 Grad Hitze in Kampfausrüstung meilenweit durch den Dschungel gebuckelt waren. Aber es war eine Win-Win-Situation, denn sie blieben bei unseren Bikes, während wir anderen 5 losgingen. Ich wusste sofort, dass hier Geschichte geschrieben wurde und ich war ziemlich amüsiert über die ganzen Ausschweifungen, die um uns herum stattfanden. Wir waren eine wirklich üble Truppe und selbst große Gruppen von bedröhnten Hippies ließen uns den Vortritt. Ich war, wie gesagt, ziemlich amüsiert und was ich sah, entsprach meinen Erwartungen. Ich sah ein paar nackte Mädchen. Einige tanzten, einige baden, einige liefen im Schlamm herum. Und das erregte natürlich unsere Aufmerksamkeit. Aber da wir aus völlig verschiedenen Welten kamen, gab es nichts anderes als Blickkontakt, ein schnelles Abchecken. Dann machten alle mit ihrem eigenen Ding weiter. Ihr Ding war es anscheinend, wie bedröhnte Schmetterlinge zu leben. Unseres war es, so nah wie möglich an die Bühne ranzukommen, rechtzeitig für die Hardrock-Bands, die wir sehen wollten. Die erste Band, an die ich mich erinnere, war Mountain. Und dann kam CCR raus, als wir uns gerade der Menschenmenge vor der Bühne näherten. Ich hatte bis dahin nicht gewusst, wie sehr ich diese Band mochte und wie viele der Songs ich kannte. Ich sang mit und wusste nicht mal, dass ich die Worte schon vorher gekannt hatte. Vor allem Proud Mary brachte Erinnerungen zurück, die ich wahrscheinlich lieber nicht gehabt hätte. Wir haben einen anständigen Platz gefunden, links von der Bühne. Als erfahrene Survival-Experten hatten wir einen Haufen Lebensmittel mit, Trockenfutter, sogar C-Ration. Wir hatten Ponchos, die sich als nützlich erwiesen, Feldstecher und je 7,5 Liter Wasser. Die Probleme mit Essen und Trinken, mit denen viele andere zu tun hatten, spielten für uns also keine Rolle. Und wenn es darum ging, sich zu erleichtern, ging es halt einfach nur darum, einen Platz zu finden, der von niemandem belegt war. Die Musik war hervorragend. The Who, die noch nie so meins gewesen waren und immer noch nicht sind, zeigten eine großartige Leistung. Ich war gegen Ende fast verzaubert, als dieses See Me, Feel Me begann und die Sonne aufging. Es war fast ein Ohm. Danach schlief ich ein und das nächste, an das ich mich erinnere, war Alvin Lee, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Sehr beeindruckender Showman und Gitarrist, schon damals war klar, dass Going Home ein Allzeitklassiker werden würde. Ich hatte da so einen Kerl hinter mir, direkt in meinem Rücken. Ich schätze, er war auf einem schlechten Trip und er wurde wirklich albern und nervte. Während eines relativ ruhigen Moments drehte ich mich schließlich um und sagte zu einem seiner Freunde, der zur Konversation fähig schien, »Halt deinen Kumpel ruhig und bring ihn davon ab, immer gegen mich zu stoßen.« Das löste bei dem bedröhnten Kerl, und ich war überrascht, dass er die Fähigkeit hatte, meine Worte zu verstehen, sonst hätte ich ihn sicher direkt angesprochen, eine Panikattacke aus. Nur er weiß, was er sah, aber ich glaube, er dachte, ich sei der Teufel, und er dachte wohl, er sei kurz vor seinem Tod, was vielleicht nicht weit von der Wahrheit entfernt war. Dieser Typ fing also an auszuflippen und zu weinen, zu lachen, zu schreien und zu plappern und zu brabbeln und dann stürzte er sich in seiner ganzen Benommenheit auf mich. Mein Ärger war glücklicherweise abgeklungen und ich bemitleidete ihn eher. Aber als er auf mich zukam, war ich vorbereitet. Er kam tief, halb gebeugt, als ob er ein Tackling machen würde. Ich zog mein Knie hoch und schickte ihn zurück in seine Gruppe. Das Blut meiner 5 Freunde kam da etwas in Wallungen. Sie stellten sich auf Nahkampf ein. Zum Glück kam es nicht dazu. Einer der Typen entschuldigte sich tatsächlich für das Verhalten des Kerls auf Trip und dankte mir noch dafür, dass ich ihn nicht schlimmer verletzt hätte. Ich denke, dass die Jungs und ein paar Mädchen waren noch dabei, dann einen anderen Platz gefunden haben. Ich erinnere mich nicht, sie wieder gesehen zu haben. Also hingen wir einfach ab, sprachen miteinander, hörten uns die Musik an und warteten. Regen und Schlamm störten uns kein bisschen. Tatsächlich begrüßten wir es eher, da es uns die Möglichkeit gab, näher an die Bühne ranzukommen, wenn andere weggingen. Shanana fand ich nicht sehr beeindruckend, zumal ich auf den unwirklichen, feurigen Blues von Jimmy vorbereitet war. Obwohl ich 50er Musik liebe, betrachtete ich Shanana als eine billige Coverband und dazu noch eine pissarmselige. Ich konnte es kaum erwarten, dass sie ging. Santana war verdammt gut, obwohl ich ein wenig überfordert war, als sie die Bühne verließen. Janice war gut, kümmerte sich nie wirklich um die Musik und achtete überhaupt nicht auf sich, aber sie hatte eine sehr einzigartige und emotionale Stimme und einen sehr guten Stil. Ich hätte sie nie mit nach Hause genommen, um sie Mama vorzustellen, das ist sicher. There's a light, a certain kind of light that never shone. There's a way, everybody say, to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you, ain't got you?
love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so glad. And I'm glad. So, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. No, 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 no. You don't know what it's like. You don't know what it's like.
Es gab Bands, mit denen ich mich gelangweilt habe. Andere, an die ich mich nicht erinnere, ob ich sie gehört habe oder nicht. Wieder andere, bei denen ich immer noch nicht weiß, wer sie sind. Aber es versetzt uns und allen anderen einen regelrechten Kick, wenn Country Joe seinen Fixing to Die Rag singt oder wie auch immer das Stück heißt. Naja, wir fünf Hardcore-Marine-Veteranen, alle gerade erst entlassen, mit buchstäblich tausenden Stunden Kampf und sicher hunderten von getöteten Gegnern, ich selber habe ein Ohr und zwei Finger im Dschungel gelassen, sangen mit wie alle anderen. Der Krieg hatte mich nicht desillusioniert, ich schämte mich nicht im geringsten, weder damals noch später für meinen Militärdienst, aber ich hatte schon immer ein ausgeprägtes Gespür für Ironie und schätze einen geschmacklosen Witz genauso sehr wie der Kerl neben mir. Also sangen wir mit und lachten, wie alle anderen auch. Irgendwie verschwimmt jetzt die Zeitachse, aber es war früh am Morgen, als Jimmy endlich auftauchte und zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Menge schon ziemlich zerstreut. Ich habe mir die Doku nie wirklich so genau unter die Lupe genommen, um zu sehen, ob ich und meine Gruppe es ins Bild geschafft haben, aber wir können nicht viel mehr als 100 Meter weit entfernt gewesen sein, ein wenig links von der Bühne. Ich war natürlich mit all seinen Hits wie Purple Haze, Foxy Lady vertraut und freute mich, ihn andere Lieder spielen zu hören, die mir damals unbekannt waren. Wieder einmal wusste ich, dass sich hier Musikgeschichte abspielte und ich versuchte mir alles zu merken, was mein zwar drogenfreies, aber doch ziemlich gestresstes Gehirn möglicherweise aufschnappen konnte. Jimmy war völlig unwirklich. Als ob eine Kraft, über die selbst er nicht die volle Kontrolle hätte, seinen Körper und seine Seele übernahm und seine Gedanken in seine Finger übersetzte. Ich schätze, viele Leute, die ihn gesehen haben, hatten den gleichen Eindruck. Deshalb ist er eine Legende. Ein super talentierter Kerl, der offensichtlich mehr Stunden damit verbracht hat, sein Talent zu perfektionieren, als wir es uns jemals erträumen könnten. Aber ich denke immer noch, dass es in seinem Spielstil etwas Unerklärliches gibt, das im Grunde genommen nicht menschlich ist. Er war so gut und ich erwischte mich während seines Spiels immer wieder dabei, dass ich meine Augen schloss und die Noten einfach in meine Seele eindringen ließ. Dabei konnte ich oft einige Dinge voraussehen, die er im Begriff war zu tun, und ich konnte seine Gedankengänge, wohin er mit einem bestimmten Riff oder einer Akkordfolge gehen wollte, sozusagen nachvollziehen. Also ja, das brachte mich in einen fast traumähnlichen Zustand, den ich noch nie zuvor oder seitdem gefühlt habe, nicht einmal annähernd. Und manchmal musste ich meine Augen öffnen, um sicherzustellen, dass meine Füße noch auf dem Boden standen. Und das alles ohne Acid. Okay, jetzt habe ich genug erzählt. Wir sind zu unseren Maschinen zurückgegangen, wahrscheinlich etwa 6-7 Stunden Fußweg. Unsere beiden Kameraden waren treu im Lager geblieben. Wir besuchten die nächsten Wochen einige gemeinsame Freunde und unsere Familien im Osten. Dann haben wir weiter unser Leben geführt.
Joe, Where you going with that money in your hand? I say, hey, Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know, I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right. Hey, Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey, Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see?
See.
Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right.
Ich lebte weniger als eine Stunde entfernt und 8 Meilen entfernt von Dr. Timothy Leary, hatte einen brandneuen Mustang, die Taschen voller Orange Sunshine und ab ging's. Jetzt lebe ich in Palm Springs und lächle, wenn ich daran denke.
Woodstock 69 war nur der sanfte Abschluss eines Jahrzehnts, in dem es Musik mit E-Gitarre nicht wirklich gegeben hatte, bis um die Zeit um Woodstock rum. Was bedeutet, dass die meisten E-Gitarristen, die beim Festival spielten, Anfänger waren oder herumexperimentierten. Sie spielten ziemlich lahme Musik, weil sie einfach nicht wussten, wie Rock eigentlich klingen sollte. Einige dieser Bands sahen wirklich verrückt aus, selbst nach heutigen Maßstäben. Woodstock 99 war cooler als das Original. Bin sicher, dass dort mehr Leute flachgelegt wurden als beim ersten Festival mit all den stinkenden, fusseligen Haarfrisuren voller Kotze und Pisse. Und wo waren die Beatles?
Hallo Leute! Ich war damals 69 in Woodstock, zusammen mit meiner Freundin und meinem besten Freund und dessen Freundin. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens und alle, die nicht dort waren, tun mir echt leid. Ich war damals 18 und kam den ganzen Weg aus England rüber. Hendrix ist ein Gott. Ich erinnere mich an die beeindruckende Version der amerikanischen Hymne. Ich werde Woodstock 69 nie vergessen. Ich habe es geliebt und ich denke, dass Woodstock 99 eine Schande für die Musik war und alle, die bei Woodstock 99 aufgetreten sind, sollten sich wirklich schämen. Sie haben vergessen, was Woodstock wirklich ist. Musik, Liebe und Frieden. Frieden! Frieden, Leute!
Ich hatte die beste Zeit bei Woodstock, da ich dort gezeugt wurde. Ich habe zwar niemanden spielen hören, aber meine Eltern sagten, dass sie eine tolle Zeit hatten.
Monterey war besser.
Das war eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Die Textbeiträge stammen aus der New York Times vom 18. und 19. August 1969 und von der Website digitaldreamdoor.com. Und zwischendurch hörten Sie Marrakesch Express, nicht von Crosby, Still, Nash, sondern von Billy May and His Orchestra. Evil Ways, nicht von Santana, sondern von Willy Bobo. Smile, nicht von Bert Summer, sondern von Lily Allen. Everyday People, nicht von Sly and the Family Stone, sondern von Arrested Development. Saint Stephen, nicht von Grateful Dead, sondern von Ty Segall. A Change is Gonna Come, nicht von Ken Teat, sondern von Brian Owens and Thomas Owens. To Love Somebody, nicht von Janis Joplin, sondern von den Bee Gees. Hey Joe, nicht von Jimi Hendrix, sondern von Willie DeVille. White Rabbit, nicht von Jefferson Airplane, sondern von Emiliana Torini. Frieden und so. Und bis zum nächsten Mal.